Ich begrüße Sie alle herzlich zur heutigen Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Ich bin Claudia Silberhorn. Als heutigen Referenten darf ich willkommen heißen Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Grüß Gott, Herr Regens Hofmann.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Mit dem kommenden Sonntag beginnt für uns der Advent und somit auch ein neues Kirchenjahr. Nimmt das liturgische Jahr seinen Anfang, so geht das weltliche Jahr langsam zu Ende. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, um eine Überlegung über den Sinn unserer Existenz anzustellen. Die heilige Teresa von Avila hat als eine Art geistliches Testament das bekannte Wort hinterlassen: Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles vergeht, Gott allein bleibt. Die Adventszeit beginnt, es ist eine Zeit des Wartens, der Vorbereitung auf Christus, eine Zeit der Sehnsucht. So sollte es jedenfalls sein. Die Frage ist, ob wir das selber auch so empfinden. Schauen wir jetzt sehnsüchtiger als sonst auf den kommenden Christus? Und wenn nicht, ändern wir etwas an uns, damit die Zeit nicht fruchtlos an uns vorüberrauscht und wir plötzlich überrascht und innerlich leer feststellen müssen, oh, es ist ja schon wieder Weihnachten und ich kann mich noch gar nicht so richtig freuen. Um Sehnsucht zu haben, muss unser Herz unruhig sein, unzufrieden mit dem Zustand des Jetzt. Wir spüren allzu oft, wenn wir mit uns ehrlich sind, diese Welt kann mit all ihrem Glanz unser Herz nicht zufriedenstellen. Im Gegenteil, im Grunde ist alles von Vergänglichkeit, Leid und Tod durchzogen. Wir suchen Erfüllung und Glück und müssen immer wieder feststellen, hier auf Erden ist es nicht zu haben. Wir können es uns nicht verschaffen. Um diesen Zusammenhang geht es in der Adventszeit. Die Kirche gibt uns in diesen Wochen die Gelegenheit, uns neu einzuüben in die Sehnsucht, in das Warten auf den Erlöser. Das geht aber nicht so hoppla hopp, sondern es erfordert wirklich Übung, geduldiges Umdenken und Umkehren. Dazu sind die vier Adventssonntage mit ihren Gottesdiensten und Andachten eine ganz unverzichtbare Voraussetzung. Wenn wir den Advent ernst nehmen wollen, wenn wir die Weihnachtsfreude wirklich tief erleben wollen, dann müssen wir uns Zeiten der Stille und Besinnung, der Sammlung und des Gebetes suchen. Und ich finde, da kann auch unsere freitägliche Sendung Höre Israel uns dazu helfen, Gott zu suchen und ihm in seinem Wort zu begegnen. Begegnung heißt, sich treffen lassen. Herr Regens Hofmann, bitte helfen Sie uns jetzt durch ein Eingangsgebet, dass wir uns auf diese Gottesbegegnung einlassen können.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, dein Kommen erwarten wir. Deiner Wiederkunft gehen wir entgegen und wir bitten dich, entzünde in unseren Herzen neu die Sehnsucht nach dir, die Liebe dir gegenüber und die Hoffnung, dass wir dich immer tiefer kennen, verstehen und lieben lernen. Sende uns deinen Heiligen Geist, damit alles, was wir jetzt hören, bedenken und im Herzen erwägen, von deinem Geist erleuchtet und begleitet sei. Amen.
Amen. Dann beginnen wir das Lesejahr B, erster Adventssonntag, mit der Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, so dass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so dass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Weiter geht es jetzt mit dem Evangeliumstext vom ersten Adventssonntag aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch also vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Augen auf im Straßenverkehr. Dieser bekannte Satz gilt für Fußgänger, Radfahrer und Menschen hinter dem Steuer gleichermaßen. Der Sekundenschlaf ist besonders bei Berufskraftfahrern gefürchtet und kann zu schweren Unfällen führen. Niemand wird in Frage stellen, dass es wichtig ist, im Straßenverkehr aufmerksam und wach zu sein. Denn im Straßenverkehr herrscht immer sozusagen der Ernstfall. Es gibt zwar den Führerschein auf Probe, aber es gibt keine Teilnahme am Straßenverkehr auf Probe. Dafür gibt es spezielle Orte, die vom tatsächlichen Verkehr abgesondert sind, sogenannte Verkehrsparks. Was können wir als Hörer des Evangeliums aus dieser Beobachtung für das Verständnis des Wortes Gottes entnehmen? Im Evangelium sagt uns Jesus Christus, das Leben ist immer der Ernstfall. Es gibt kein Leben auf Probe oder die Möglichkeit, eine Zeit des Lebens oder gar das Ganze noch einmal neu zu beginnen. Das Leben ist kein Film, in dem bestimmte Szenen, wenn sie nicht ganz gelungen sind, wiederholt werden können. Dies ist zunächst sicher eine ernste Wahrheit, aber es ist auch eine schöne Wahrheit, denn durch die Besinnung auf diese Realität wird uns die Kostbarkeit jeden Augenblicks erst richtig bewusst. Gerade die Unwiederholbarkeit jeder Stunde macht ihre Einzigartigkeit und damit einen guten Teil ihres Wertes aus. Jesus will uns mit dem Gleichnis vom Türhüter nicht erschrecken, aber durchaus wach machen. Wenn ich jemandem, der am Steuer eines Autos sitzt und müde ist, der vielleicht sogar droht einzuschlafen, durch ein ernstes Wort wach mache, dann meine ich es gut mit ihm. So meint es Jesus gut mit seinen Hörern, und die Kirche, die uns dieses Evangelium vorlegt, meint es gut mit uns. Vor einigen Tagen sagte ein Arzt vor einer Gruppe von jungen Erwachsenen: Wenn ich Ihnen heute mit Bestimmtheit den genauen Tag Ihres Todes sagen würde, dann würden Sie sofort beginnen, Ihr Leben anders zu führen. Nun steht aber kaum etwas über unsere Zukunft so sicher fest wie der Umstand, dass wir alle einmal sterben werden, es sei denn, der Herr kommt endgültig zuvor wieder, aber auch dann ist unsere Lebenszeit hier auf Erden beendet. Diese Gewissheit zu verdrängen, sich zu betäuben, Einfach dagegen anzuleben, als wäre dies nicht so, scheint eine der schlechtesten Weisen zu sein, mit dieser Gewissheit umzugehen. Verbringen wir aber nicht tatsächlich doch einen guten Teil unserer kostbaren Lebenszeit damit, uns in Illusionen und Träumereien zu flüchten, weil wir uns dieser Wahrheit nicht stellen wollen? Verschlafen wir nicht wirklich einen beachtlichen Teil unseres Lebens und lassen wir uns nur ungerne aus diesem Schlaf wecken? Als Christen brauchen wir nicht ständig an unseren eigenen Tod zu denken, aber wir brauchen auch keine Heidenangst davor zu haben. Denn das ganze Leben ist wie ein Advent, wie ein Zugehen auf eine Begegnung mit dem, der an Weihnachten geboren wurde, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude, nicht des bangen Wartens. Gerade die Kinder zeigen uns immer, wie schön es ist, gespannt und freudig auf jemanden zu warten. Darauf, dass Papa oder Mama nach Hause kommen, auf den Geburtstag oder eben auch auf Weihnachten. Der Advent eines jeden Jahres erinnert uns daran, dass unser ganzes irdisches Leben eine Zeit der Vorfreude auf das ewige Leben sein kann und soll. Als Christen leben wir in der Erwartung, einmal Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen und darin für immer unendlich glücklich zu werden. Wer nichts mehr zu erwarten hat, der ist alt und dessen Leben verliert sich in der Sinnlosigkeit. Mit der Perspektive des ewigen Lebens vor uns haben wir Christen aber immer viel mehr vor uns, viel mehr zu erwarten, als wir schon hinter uns haben. Ganz gleich, ob wir 15, 35 oder 85 Jahre gelebt haben, im Vergleich dazu ist die Ewigkeit immer viel, viel mehr. Darum gilt das, was Papst Benedikt XVI. Bei seiner Amtseinführung im April 2005 gesagt hat, tatsächlich in einem ganz tiefen Sinn. Er sagte, die Kirche ist jung. Ja, die Kirche ist jung von ihrem Wesen her, denn sie hat eine Zukunft und darum ist sie auch für junge Menschen so attraktiv, wie wir bei den Weltjugendtagen eindrucksvoll sehen. Der erste Advent erinnert uns daran, diese Zeit vor Weihnachten, wie auch unser ganzes Leben, mit wachem Geist und wachem Herzen zu gestalten. Als eine Zeit freudiger Erwartung, nicht als eine Zeit rastloser Hektik und Ablenkung. Räumen wir unser Leben nach Möglichkeit frei von Dingen, Aktivitäten und Illusionen, die uns den Blick für die Wirklichkeit verstellen und uns ablenken oder einschläfern. Sie kennen sicher den Schülerspruch, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, und wenn das fünfte Kerzlein brennt, dann hast du Weihnachten verschlafen. Es wäre peinlich und traurig, liebe Schwestern und Brüder, wenn uns das am 25. Dezember passieren würde. Aber es wäre katastrophal, wenn uns dies mit dem Advent unseres Lebens geschähe. Fragen wir uns daher wirklich, was wäre denn, wenn der 25. Dezember diesen Jahres tatsächlich der Tag des endgültigen Kommens Christi wäre? Wenn an diesem Tag mein Leben hier auf Erden, die Vorbereitungszeit für das ewige Leben, zu Ende wäre? Wie würde ich mein Leben gestalten, wenn ich nur noch 4 Wochen Zeit hätte? Ein großer spanischer Schriftsteller, López de Vega, lag auf dem Sterbebett. Sein ganzes Leben war wie in einem Film. Er hatte viel Erfolg und eine Menge Beifall. Mehr als 1000 Theaterstücke hat er geschrieben. Er hatte ganz für den Erfolg gelebt. Aber war er jetzt zufrieden? Der Arzt sagte bewundernd, Sie können jetzt glücklich sterben. Die Welt wird Sie nicht vergessen. Sie werden als ein großer Mensch in die Geschichte eingehen. Herr Doktor, sagte der Sterbende, ich sehe es jetzt ein. Vor Gott ist nur der groß, der ein gutes Herz hat. Wie gerne würde ich jetzt allen Beifall meines ganzen Lebens hergeben, wenn ich dafür nur eine einzige gute Tat mehr tun könnte. Kardinal Josef Höffner sagte einmal, entscheidend ist es nicht, lange und erfolgreich zu leben, sondern sein Leben gut zu führen. Wie würde ich leben, wenn ich wüsste, dass meine Zeit hier auf Erden am nächsten 25. Dezember, am nächsten Weihnachtsfest zu Ende ist? Liebe Schwestern und Brüder, wer diese ernste, aufweckende, ja aufrüttelnde Frage an sich heranlässt und sie nicht gleich als unangenehm beiseite schiebt, der weiß, wo es in seinem Leben heißt, die Prioritäten richtig zu setzen und gegebenenfalls neu zu ordnen. Der weiß, wie er die beginnende Adventszeit richtig gestaltet. Damit wir weder am 25. Dezember noch an einem anderen Tag ein böses Erwachen erleben, darum sagt uns Jesus Christus heute die Wachsamkeitsworte im Evangelium.
Wacht auf, ihr Schläfer, werdet nicht, steht aus dem Toten heute auf, denn der Geist Gottes wohnt in euch, wir tragen das Siegel des Heils.
Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Das ist der erste Adventssonntag. Zu dieser Sendung haben wir eingeladen Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können die bisherigen Überlegungen auch noch einmal etwas verschärfen in gewisser Weise oder noch ernsthafter uns fragen, wie sähe es denn eigentlich bei mir aus, wenn der Herr heute wiederkäme? Nicht irgendwann, nicht erst am 25. Dezember, sondern heute, jetzt und hier. Welche Antwort könnte ich ihm heute geben auf seine Aufforderung hin zu wachen, bereit zu sein, so zu leben, als ob er schon an der Tür stände? Bin ich tatsächlich bereit, ihn freudig zu empfangen, ihm zu sagen, dass ich schon lange auf sein Kommen gewartet habe und nun glücklich bin, dass er da ist? Oder müsste ich ihm ehrlicherweise eingestehen, dass er etwas zu früh dran ist, dass ich insgeheim gehofft hatte, es werde noch eine gute Weile dauern, bis er da ist? Müsste ich ihm sagen, dass ich eigentlich im Moment etwas Wichtigeres zu tun hätte, als ihn zu begrüßen, dass er mir, ehrlich gesagt, ungelegen kommt? Liebe Schwestern und Brüder, das sind keine rein hypothetischen, theoretischen Fragen nach dem, was wäre, wenn, sondern das sind Fragen, die wir uns angesichts des Evangeliums stellen müssen, wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen. Denn es ist keineswegs belanglos, wie wir diese Fragen beantworten. Gott kommt dem Menschen entgegen. Aber er begegnet nur dem Menschen, der sich auf den Weg gemacht hat zu Gott, der bereit ist zur Begegnung mit ihm. Wer nicht bereit ist, der bekommt nichts richtig mit von der Ankunft Gottes. Wer Gott nicht sucht, nicht innerlich nach ihm Ausschau hält, der ist ein schlafender Diener. Oder, um es
unbiblisch und mit den Worten unserer Zeit auszudrücken, wer nicht bereit ist, aufzustehen, wenn der Wecker des heutigen Evangeliums klingelt, sondern weiter im angenehmen Trott eines halbherzigen Christseins bleibt, das sich bei uns immer wieder einzuschleichen droht, für den gilt dann bald der vorhin zitierte Spruch: Und wenn das fünfte Kerzlein brennt, dann hast du Weihnachten verschlafen. Paulus, der Apostel, schreibt einmal den Christen in Rom: Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Das heißt nichts anderes als: Bekehrt euch, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Jemand, der das sehr gut verstanden hat, weil er es beispielhaft in seinem eigenen Leben erfuhr, ist der heilige Augustinus. Er selbst vergleicht einmal sein Leben zu Beginn seiner Bekehrung mit dem Zustand im Halbschlaf. Die eine Hälfte seines Willens, die schon wach und von Gott erfüllt war, befahl der anderen Hälfte, aufzuwachen und sich zu entscheiden. Schlaf oder Halbschlaf, das ist nicht einfach nur die offensichtliche Sünde oder die Gottvergessenheit, sondern auch die Lauheit, die faulen Kompromisse, die Unentschlossenheit. Jenes Christentum, wo man zwar nicht aus der Kirche austritt, nein, aber auch keinen Mut hat, dem neuen Bekannten zu sagen, dass man gerne zu ihr gehört. Da, wo ein Katholik zwar mehr oder weniger regelmäßig zur Sonntagsmesse und zur Heiligen Kommunion geht, aber meint, die Beichte nicht nötig zu haben. Wer ganz oder teilweise schläft, dessen Empfindsamkeit ist natürlich eingeschränkt. Der bekommt nicht immer mit, wenn er Gott gegenüber lieblos ist oder es seinem Nächsten an notwendiger Aufmerksamkeit mangeln lässt. Er schläft eben und hat so auch kein waches Gewissen. Wenn ich mein Gewissen nicht mehr am Wort Gottes ausrichte und es nicht an der Lehre der Kirche bilde, wo mir die Gebote Gottes authentisch verkündet werden, sondern wenn ich immer schon selber weiß, was gut und böse, was richtig und falsch ist, dann halte ich mein Gewissen in einem künstlichen Dauer- oder Halbschlaf, in dem ich vielleicht ganz angenehmen Träumen nachgehe, aber an der Wirklichkeit vorbeilebe. Dann weiß ich natürlich auch nicht, was ich beichten soll. Auch an einen solchen Menschen richtet sich der Apostel Paulus, wenn er sagt: Wach auf, du, der du schläfst, erhebe dich vom Tod, und Christus wird dich erleuchten. Wach sein sollen wir, im vollen Besitz unserer selbst, mit offenen Augen durch das Leben gehen, um das Licht Christi zu empfangen und weiterzugeben. So fährt der Apostel im Epheserbrief fort: Legt die Waffen des Lichtes an, das heißt, legt euer Christsein, das ihr in der Taufe empfangen habt, wie ein neues Gewand an und lebt, auch nach außen für die anderen erkennbar als Christen, eben wie Christus. Mit ihm verbunden durch die heiligmachende Gnade, die wir in der Taufe geschenkt bekamen und die wir in der heiligen Beichte erneut erhalten, so sind wir tatsächlich fähig, die Werke der Finsternis zu besiegen. Unverantwortliche Verschwendung, Süchte aller Art, Unbeherrschtheit im Geschlechtlichen, Streit und Eifersucht und all dies auch in unseren Gedanken. Es waren die vorhin zitierten Worte des heiligen Paulus, die Augustinus den letzten Schritt seiner Bekehrung machen ließen. Er war in einem Garten in Mailand auf dem Gipfel jenes Streites zwischen den beiden Hälften seines Willens, als er eine geheimnisvolle Stimme hörte, die sang: Tolle Legge, nimm und lies. Er nahm die Heilige Schrift, öffnete sie und las jene Worte des Apostels, die davon sprechen, sich vom Schlaf zu erheben. Und dann vollzog Augustinus den entscheidenden Schritt zu seiner Bekehrung und fand endlich das Licht und den Frieden des Herzens. Dieses helle Licht und diesen tiefen Frieden will Gott auch uns schenken. Und deshalb wartet er auch auf unsere Entscheidung, auf unsere Bereitschaft, ihm mit wachem Herzen zu begegnen, jeden Augenblick unseres Lebens. Ja, Jesus Christus steht ohne Zweifel auch jetzt vor der Tür unseres Herzens und wartet auf Einlass. Er klopft an durch sein Wort, das wir gehört und bedacht haben. Er bittet um Einlass in der Feier der heiligen Eucharistie. Er bietet uns die Möglichkeit, alle Unentschlossenheit und Schläfrigkeit, die uns noch in den Gliedern steckt, durch eine gute Beichte vor Weihnachten loszuwerden. Wenn wir diese Chancen der Begegnung mit ihm wahrnehmen und hieraus unser christliches Leben wieder mit neuem Schwung versehen lassen, dann können wir getrost und ohne Sorgen auch der endgültigen Wiederkunft des Herrn entgegensehen, ganz gleich, ob sie heute noch kommt oder erst in einem kommenden Jahrtausend.
Mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln bereiten wir uns gemeinsam auf den kommenden ersten Adventssonntag mit den liturgischen Texten vor. Dabei geht es heute ganz besonders um die Bedeutung der Wachsamkeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Gleichnis des Evangeliums hebt Jesus einen der Diener besonders hervor, den Türhüter. An ihm erklärt Jesus den Jüngern, was ihre Aufgabe sein soll: wachsam sein. Im Gleichnis scheint sich das plötzliche Kommen des Herrn irgendwann im Laufe der Nacht zu ereignen. In der Nacht schläft man normalerweise. Die Jünger aber haben die Aufgabe des Türhüters. Sie dürfen nicht schlafen, sie sollen wach und aufmerksam sein, sonst versäumen sie ihre Pflicht. Liebe Schwestern und Brüder, ist es heute in vieler Hinsicht nicht auch Nacht um uns? Die Vernebelung des Geistes scheint immer dichter zu werden. Was eine Ehe, was eine Familie ist, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein, welche Würde, Berufung und Freude darin liegt, Kindern das Leben schenken zu dürfen, und sie durch eine entsprechende Erziehung und liebende Fürsorge zu Menschen heranwachsen zu lassen, die wissen, dass sie ein ewiges Ziel, das himmlische Vaterhaus, haben, zu dem hin sie unterwegs sind und für das sie von Gott erschaffen worden sind, all dies scheint heutzutage bei uns immer weniger selbstverständlich zu sein. Schatten und Finsternisse mancher Art nehmen zu. Die Zahl der Scheidungen und Abtreibungen in Deutschland ist seit Jahren auf einem traurig hohen Niveau. Ebenso nimmt der Anteil der ungetauften Menschen um uns herum zu. Andererseits gehen immer weniger katholische Christen regelmäßig sonntags zur Kirche, um die Heilige Messe mitzufeiern. Es sind im Durchschnitt nur noch gut 10%. Demzufolge ist es dann auch nicht überraschend, wenn Priesterseminare und Ordensnoviziate immer leerer werden. Es ist also keineswegs übertrieben und es ist auch keine Schwarzmalerei, wenn wir sagen, die Nacht um uns herum scheint immer dunkler zu werden. Und die meisten Menschen, sie schlafen. Sie begnügen sich mit dem Kreatürlichen, mit dem, was für den Erhalt ihres Körpers und des irdischen Lebens nötig ist, Hauptsache ein gutes materielles Auskommen. und vor allem körperliche Gesundheit. Wie oft hören wir das? Hauptsache gesund. Natürlich ist die Gesundheit ein sehr wichtiges Gut, aber allein die Tatsache, dass mit zunehmendem Alter früher oder später auch körperliche Beschwerden auftreten und die Beobachtung, dass auch Menschen, denen das Gut der Gesundheit abgeht, glücklich sein können, all dies müsste nachdenklichen Menschen bewusst werden lassen, wirklich die Hauptsache, das Allerwichtigste, ist die leibliche Gesundheit nun doch nicht. Viele haben die Suche nach der Wahrheit aufgegeben. Sie leben in selbstgemachten Träumen oder von erträumten Geschichten, die andere sich ausgedacht haben. Millionen Euro und Dollar werden mit solchen Träumereien verdient. Und die unwirklichen Helden nennen sich Stars, Sterne. Es sind aber nur künstliche Lichter am nächtlichen Himmel, die die Augen des Herzens oft mehr blenden als erleuchten. Wer in der Nacht nicht schläft und träumt, sondern wach bleibt, der muss einen guten Grund dafür haben, denn das kostet einiges an Mühe. Wenn Sie schon einmal am Bett eines Kranken oder beim Warten auf einen nächtlichen Besucher, der lange nicht kam, gewartet haben, dann wissen Sie das. Warum sollen wir wachen, liebe Schwestern und Brüder? Weil wir nicht wissen, wann genau der Herr kommt, weil sein Kommen aussteht und er jeden Augenblick da sein kann. Wie im Psalm der Wächter auf das Morgenrot hofft, so sollen wir den Herrn erwarten, nicht in Angst und Bangigkeit, sondern voll Sehnsucht und Liebe. Dem, der einen geliebten Menschen erwartet, der Braut, die weiß, dass ihr geliebter Bräutigam, ihr Schatz, kommen wird, einem solchen Herzen fällt das Wachen leicht. Ja, in diesem Fall ist das Wachbleiben selbst ein Zeichen der Liebe. Wenn der Ehepartner oder der heranwachsende Jugendliche sein Heimkommen angekündigt hat, aber dann erst spät in der Nacht oder gar erst früh am Morgen nach Hause kommt, ist dann die wachende Mutter, ist dann die aufgebliebene Ehefrau nicht der beste Beweis aufrichtiger Liebe? Das ist also ein erster Grund, warum wir wachen sollen. Inmitten der Dunkelheit, die uns umgibt, sehnen wir uns nach dem Kommen Jesu, denn er ist das Licht, das alle Finsternis vertreibt. Er soll uns bei seinem Kommen dann wachend finden und nicht schlafend. Wenn er erscheint, am Ende der Geschichte, dann wissen wir, dann hat alle Barbarei ein Ende. Dann hört das Morden und das gegenseitige Kriegen endgültig auf. Dann ist Schluss mit dem Hochmut der Mächtigen und der Ohnmacht der Rechtlosen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum wir wachsam sein sollen. Der Türhüter wacht nicht nur für sich selbst, sondern auch stellvertretend für die anderen im Haus. Wenn die anderen schlafen, dann ist das so lange nicht ganz so schlimm, solange der Türhüter seiner Aufgabe nachkommt. Denn sobald er die Ankunft des Herrn bemerkt, kann er den anderen Bescheid geben und dem Herrn die Türe öffnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir Christen haben den Auftrag, als Türhüter unserer Zeit die Tür offen zu halten für Christus, den Herrn. Die ersten Worte des 1978 gewählten Papstes, des heiligen Johannes Pauls II., hießen: Habt keine Angst, reißt die Tore weit auf für Christus. Denn Christus steht schon vor der Türe und klopft an. Wir müssen gar nicht erst bis zum jüngsten Tag warten, bis er wiederkommt, dann in Macht und Herrlichkeit. Nein, er ist jetzt schon da, noch verborgen, gleichsam inkognito, das heißt von vielen unerkannt, so als ob er vor seiner endgültigen Wiederkunft schon zurückgekehrt sei, um einmal zu sehen, wie es um sein Haus steht. Christus steht vor der Türe unseres Herzens, in jedem Bruder und in jeder Schwester, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Das sagt uns der Herr im Hinblick auf das persönliche und auch auf das jüngste Gericht. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus will durch uns eintreten in diese Welt. In jeder Minute, die wir im Gebet verbringen, die wir wachen für ihn, halten wir ihm die Türe offen, sodass er heilend und segnend kommt, um die Finsternis unserer Tage zurückzudrängen. Jedes kleine Opfer aus Liebe, das wir in diesen Tagen des Advents eben aus Zuneigung und Aufmerksamkeit für Jesus bringen, ist wie ein Wecker, wie eine sinnlich wahrnehmbare Erinnerung daran, wach zu bleiben, aus froher Erwartung und Sehnsucht nach Jesus und stellvertretend für die anderen. Das heißt natürlich nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass wir von heute an gar nicht mehr schlafen dürften, denn wir sind keine Engel, die brauchen keinen Schlaf und wachen Tag und Nacht. Aber wenn wir uns abends zur notwendigen Ruhe begeben, dann können wir daran denken, dass wir unseren Dienst als Türhüter gewissermaßen unterbrechen können, weil in dieser Zeit andere stellvertretend für uns wachen. In den Klöstern und an anderen Orten, wo auch nachts hindurch gewacht und gebetet wird. Und in anderen Ländern dieser Welt, wo es gerade nicht Nacht ist. Und wenn wir abends vielleicht erst spät zu Bett gehen, wenn wir möglicherweise nachts aufwachen oder in den herbstlichen und winterlichen Wochen schon vor der Morgendämmerung wieder aufstehen, dann wissen wir, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, Jesus Christus, den Herrn, hereinzulassen in diese Welt durch die Tür unseres Herzens. Amen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Regens-Hofmann, für die vielen Gedanken, die Sie uns jetzt mit auf den Weg geben. Mich hat jetzt besonders auch berührt diese Stelle, wo Sie Papst Johannes Paul II. Bei seiner Amtsantrittsrede auch zitiert haben: Habt keine Angst, reißt die Tore weit auf für Christus. Mir fällt noch ein, ich glaube, Papst Benedikt der 16. hat da noch einen Zusatz gegeben, hat gesagt: Christus nimmt euch nichts und er gibt alles. Warum fällt es uns immer wieder so schwer, doch noch Schubladen zurückzuhalten und für Christus nicht zu öffnen? Zu sagen, okay, in den Lebensbereich, den gebe ich dir, aber das und das, da lasse ich doch lieber noch kein Licht rein.
Nun, ich denke, das liegt zum einen daran, dass wir an den Folgen der Erbsünde weiterhin leiden. Denn die erste Sünde der Menschen war ja ein mangelndes Vertrauen auf die wirkliche Güte Gottes. Sie ließen sich, salopp gesagt, bereden oder bequatschen von dem Versucher, der ihnen einredete: Nein, Gott meint es gar nicht so gut mit euch, wie ihr bisher dachtet. Und weil sie sich darauf einließen und entsprechend handelten, haben sie das Vertrauen, den Bund der Freundschaft mit Gott verletzt. Und die Folgen dieses ersten Misstrauens, die sind immer noch bei uns spürbar, sodass es uns manchmal eben schwerfällt, Gott wirklich ganz zu vertrauen. Und wie Sie richtig zitiert haben, in seiner Antrittspredigt als Papst sagte Papst Benedikt der 16., dass jemandem, der Christus in sein Leben lässt, nichts, aber auch wirklich gar nichts von irgendwelchem Gutem im Leben abhanden kommt. Dass Christus ja wirklich will, dass wir die Fülle des Lebens bekommen, dass wir glücklich werden, aber das zu glauben, das anzunehmen, fällt uns manchmal nicht ganz leicht, weil unser Glaube, kurz gesagt, noch ein bisschen klein ist.
Und damit wahrscheinlich auch das Gottesbild einfach auch immer wieder eine Erneuerung auch bedarf.
Ja, wir vergessen ja oft, wie viel Gutes Gott uns schon erwiesen hat. Also uns persönlich, wenn wir auf unsere eigene Lebensgeschichte schauen, dann kann man da ganz sicher schon vieles entdecken. Aber selbst schon in den Generationen vor uns hat Gott ja schon gewusst, dass wir einmal ins Erdenleben treten, dass unsere Eltern, unsere Geschwister, die Menschen, die uns wichtig sind, einmal hier leben werden, und hat so vieles so gut und weise gefügt, was wir gar nicht übersehen, was wir manchmal auf dem Rückblick erst zum Teil erkennen dürfen, aber dafür wirklich dankbar zu sein, weil nichts davon selbstverständlich oder notwendig gewesen ist, das vergessen wir. Und dann, wer zu wenig dankt, der hat dann auch zu wenig klar, wie gut Gott es mit uns meint. Natürlich bleiben dann auch Erfahrungen von Schmerz, von Leid, das, was wir das Kreuz nennen, wo es natürlich dann tatsächlich eine gewisse Herausforderung ist, immer noch darauf zu vertrauen. Selbst hier meint es Gott am Ende wirklich gut mit mir. Und er liebt mich mehr, als der beste Vater und die beste Mutter mich lieben könnten. Aber weise Eltern ersparen ihren Kindern ja auch nicht jede Schwierigkeit im Leben, sondern sagen, ja, ich erspare dir das jetzt nicht, damit du wächst, damit du reifer wirst, damit du an Erfahrung gewinnst und damit du dich gut entsprechend entwickelst. Das lässt sich so ganz leicht sagen. In konkreten Lebenssituationen kann das natürlich tatsächlich eine große Herausforderung werden. Wer das beispielhaft gemeistert hat, von Anfang bis Ende, ist die Gottesmutter Maria, die in der Stunde, als ihr die Berufung Gottes verkündet wurde, Ja sagte, ohne zu wissen, was da im Einzelnen genau kommen würde, und die dieses Ja, dieses Vertrauende, der Herr weiß, was er tut und ihm kann ich mein ganzes Leben wirklich geben, als auch unter dem Kreuz, das von ihr gefordert wurde, hat sie das durchgehalten. Und deswegen sind wir sicher sehr gut beraten, wenn wir Schwierigkeiten haben mit diesem Vertrauen, gerade bei ihr Zuflucht zu suchen, sie um Hilfe zu bitten, um ihre Fürsprache, und auf ihr Leben schauend dann eben Mut zu fassen, ähnlich zu handeln.
Dankeschön, das sind schöne Abschlussworte jetzt. Ihnen, lieben Hörerinnen und Hörer, darf ich einen schönen, gesegneten Adventssonntag, einen guten Start auch in den Advent, diese Zeit der Wachsamkeit wünschen, und dass er uns dann auch bei seinem Kommen wachend finden wird und nicht schlafend. Ja, dafür darf ich Sie jetzt, Herr Regenshofmann, noch um Ihren priesterlichen Segen, Ihren abschließendes Gebet jetzt für uns alle noch bitten.
Ja, sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören in Form einer CD. Dann können Sie ab Montag unseren CD-Dienst wieder erreichen unter der 08328 921 120, oder Sie besuchen unsere Internetseite unter www.horeb.org und nutzen dort unser Podcast- und Download-Angebot. Folgen Sie dort den Hinweisen auf die Sendung Höre Israel und dann das aktuelle Datum. Es verabschiedet sich für heute Ihre Claudia Silberhorn.